Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Guten Morgen. Das habt ihr aber leise hinbekommen, eurem Nebensitzer das zu sagen. Naja, nimm's nicht persönlich. Es ist toll, euch zu sehen an diesem Morgen. Wie schön und sommerlich ihr alle angezogen seid. Wie toll, ne? Vor 2 Wochen dachten wir noch, wir gehen hier alle unter im Schneebahn. Aber heute ist das Haus voll und die Sonne scheint. Und auch euch zu Hause heiße ich ganz herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Gottesdienst. Wir sind mitten in einer Predigtreihe, die wir genannt haben, es ist kompliziert. Wir sind jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt in dieser Predigtreihe. Nicht, weil wir es einfach nur toll finden und irgendwie unterhaltsam finden, mal über Ehen und Single-Dasein und Freundschaften oder so zu reden, sondern weil wir fest davon überzeugt sind, dass deine Beziehung, die du zu anderen Menschen hast, ganz, ganz viel mit deinem geistlichen Leben zu tun haben. Und ganz viel Einfluss haben auf dein Leben. Ich wette, so das letzte Mal, als du wach lagst und gegrübelt hast, nicht einpennen konntest, hatte zur Ursache, dass du irgendwie einen Konflikt hattest mit einem anderen Menschen. So, ne? Es hängt alles unglaublich miteinander zusammen. Beziehungen in deinem Leben sind sehr, sehr entscheidend für dein Leben. Jesus wurde mal gefragt, hey, was ist denn das Wichtigste? Jesus, kannst du das, was Gott uns in der Bibel erklärt, mal zusammenfassen in ein paar wenigen Worten? Und er sagt, klar kann ich. 2 Dinge, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ist das nicht interessant, dass Jesus zusammenfasst, was auf dieser Erde wirklich wichtig ist und was wirklich zählt, und seine Antwort dreht sich um Beziehung? So diese Beziehung, die wir zu Gott haben, und unsere Beziehung, die wir zum Nächsten haben. Und ich glaube, du kannst nicht Gott lieben und deinen Nächsten nicht lieben. Das funktioniert nicht so richtig gut. Du hast diese Geduld nicht, aber du kannst auch nicht deinen Nächsten lieben und nicht Gott lieben. Die Bibel sagt, das geht nicht. Sondern wenn du Gott liebst, dann liebst du deinen Nächsten. Und Gott wird dir die Kraft geben, deinen Nächsten zu lieben. Und darum soll es sich drehen in diesen Tagen. Das ist der 3. Teil. Wir haben dann noch einen 4. und einen 5. Teil. Aber heute die Predigt ist so vor allem für jeden in unserer Mitte, der verheiratet ist oder noch vorhat zu heiraten. Okay, kann sich mal jeder melden, der noch vorhat zu heiraten? Gibt es da ein paar? Ja, ein paar sind hier. Ich weiß, in diesem Jahr, ich habe noch 4, 5 Trauungen. Einige von euch planen noch zu heiraten. Das ist eine gute Sache, so einen Wunsch in deinem Herzen zu haben. Und wir hoffen, dass diese Predigtreihe jeden Einzelnen von uns ermutigt, in Sachen Beziehung zu wachsen. Nicht nur für diejenigen, die mitten in der Ehe sind, sondern auch für all diejenigen, die es einmal planen werden. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der absolut herausfordernd ist und der ganz, ganz häufig auf Hochzeiten gelesen wird, aus 1. Korinther 13. Okay, das ist so dieses Hohelied der Liebe, und ich will dir den Vers mal vorlesen, weil er uns so ein bisschen einstimmt auf das, was heute kommt. Da heißt es, die Liebe erträgt alles, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe erduldet alles, die Liebe hört niemals auf. Wahnsinns Bibelvers, ne? Ich meine, wenn ich mir das so durchlese, ich dachte mir so in der Woche, hey, kein Wunder, dass das nur auf Hochzeiten vorgelesen wird. Weil so richtig viel zu tun mit einer Ehe hat das dann irgendwie manchmal doch nicht, oder? Wer von euch weiß so ein bisschen, wovon ich... Ne? Ich meine, guck mal, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, wirklich. Die Liebe hört niemals auf. Wir könnten uns so fragen, okay, wie viel mit dem wirklichen Leben hat das zu tun, so, ne? Weil vielleicht denkst du, hey, so eine Liebe habe ich nicht und das kann ich nicht und ich kann mir vorstellen, dass es so eine Liebe für mich gibt. Aber ich habe heute eine gute Nachricht für dich. Keiner von uns kann das. Ich glaube, keiner, wenn du diesen Satz liest, die Liebe hört niemals auf, und du sagst, hey, das kann ich nicht in meiner Ehe, willkommen im gleichen Boot, in dem ich auch sitze. Wir alle werden heute immer wieder in dieser Predigt an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich kann das nicht, ich bin da nicht. Was für ein Mist, dass gerade heute mein Ehepartner dabei ist, weil ich bin ganz weit von dem entfernt, was ich da gerade gelesen und gehört habe. Aber, und das ist die gute Nachricht, Gott kann das durch dich. Ich glaube ganz sicher, dass je mehr Raum du Jesus in deinem Leben gibst, umso mehr wird er dir die Kraft dazu geben, diese Dinge zu leben, von denen du heute hörst. Und das ist so mein Ziel für diese Predigt. Hör die Predigt nicht für deinen Partner, hör die Predigt für dich und hör nicht auf diese Stimme, die dich die ganze Zeit verurteilt, weil du kannst diese Dinge nicht, sondern Jesus will sie durch dich bewirken. Das ist die gute Nachricht. Jesus wird dir helfen. Okay, meine Frau und ich, Wir sind in diesem Jahr seit 11 Jahren verheiratet. Ja, nicht so einen großen Applaus. Ich brauche eh den Applaus nicht mehr. Applaus gebührt meiner Frau an dieser Stelle. Wir sind seit 13 Jahren zusammen. Ich habe sie kennengelernt in einem Praktikum in Mülheim an der Ruhr. Ich habe in der Jugendgruppe gepredigt, in der Kirche, dort wo sie halt hingegangen ist. Und wie soll ich sagen, sie hat mich gesehen und war verliebt. Stimmt nicht. Also sie hat mich gesehen und dachte, der ist viel zu alt für mich. Das lag nicht an meiner Weisheit, sondern an meiner Glatze. Ja, so sehe ich nämlich schon immer aus. Naja, aber es war tatsächlich so, ich habe sie gesehen und war wirklich verliebt. Also bei mir war das Liebe auf den ersten Blick und wir haben 2 Jahre später geheiratet und sind jetzt seit 11 Jahren verheiratet. Und die ersten 8 Jahre waren wir ohne Kinder. Beste. Ja, ich, doppeltes Einkommen, keine Kinder. Wir hatten Kohle und waren ausgeschlafen. Den Krusus ging so richtig gut. Seit 3,5 Jahren laufen nun kleine Leute bei mir zu Hause rum. Das ist auch Hammer. Es ist sehr zu genießen, aber es ist anders. Ich habe die Woche meine Frau gefragt, Schatz, würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass die letzten 3,5 Jahre die herausforderndsten Jahre unserer Ehe waren? Sie meinte, ja. Es ist echt so. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass Dinge plötzlich zum Kampf werden. Die waren in den ersten 8 Jahren unserer Beziehung, das war selbstverständlich. Das war alles total leicht. Einfach, weil wir Zeit hatten, weil wir ausgeschlafen waren. Hey, jetzt sind da diese kleinen Menschen in meinem Zuhause. Wir lieben sie von ganzem Herzen, aber sie fordern uns heraus. Erziehung ist richtig schwierig. Ich finde das schwierig. Meine Frau und ich, wir sehen Dinge einfach anders. So, ne, das bringt uns in Schwierigkeiten. Wir haben keine Zeit mehr zu zweit. Wir sind müde. Irgendwer pennt immer auf der Couch ein. Nachts um 3 ist der Lack ab. Kannst du mir sagen, wie heilig auch immer du gerade bist? So, nachts um 3 ist der Lack ab. So. Und das fordert uns heraus. Und wir lesen so diesen Vers und sagen so, hey, die Liebe hört niemals auf. Und wir müssen Jesus recht geben. Der sagt das nicht, weil es sich kuschelig anhört in unseren Ehen und irgendwie so eine tolle Sache ist, die wir mal vorlesen sollten, sondern weil er sowas hat für unsere Ehen. Der hat das, dass in uns, dass das nicht aufhört, dass egal wie die Umstände aussehen, tatsächlich völlig egal, was passiert ist in deiner Ehe, da ist eine Liebe für uns, die hört niemals auf. Und die möchte Jesus in unserem Herzen füreinander entwickeln. Und darüber will ich mit dir reden. Okay, ich dachte, einfach 5 Punkte. Ist so ein bisschen heute Eheberatung mit Professor Dr. Christian Kruse. Aber 3 Punkte davon, glaube ich, heute Morgen, dass der Heilige, also Gott wird durch jeden reden, aber der Heilige Geist hat wirklich zu mir geredet und ich will dir einfach 5 Punkte geben, die dich hoffentlich in dieses Jahr hinein begleiten werden und wo du vielleicht heute 1 oder 2 nimmst und sagst zu deinem Partner, hey, daran arbeiten wir. Komm, wir nehmen uns das heute vor. Von heute an werden wir daran arbeiten. 5 Punkte, wie die Ehe niemals, die Liebe niemals aufhört und die Ehe hoffentlich auch. Das allererste ist, gehe täglich neu die Verpflichtung deiner Beziehung ein. Okay, gehe täglich neu die Verpflichtung deiner Beziehung ein. Wahrscheinlich standen die allermeisten von uns, die verheiratet sind, eines Tages vor einem Pastor und ihr habt das hier oder Ähnliches gesagt. So frage ich dich, willst du deinen Ehepartner lieben, ehren und täglich neu gewinnen, die Ehe nach Gottes Wort und Verheißung führen, versprichst du, Freude und Leid zu teilen und die Treue zu halten, bis der Tod euch scheidet? So antworte, ja, ich will, mit Gottes Hilfe. Ich meine, der Kern eigentlich dieser Hochzeitsfeier ist, dass du deinem Partner etwas versprichst. Und die Frage ist, wofür versprechen wir uns das? Ne, wir versprechen uns das ja nicht für die guten Zeiten in unserer Ehe. Ne, keiner steht vor seiner bittschönen Braut und muss ihr versprechen, treu zu bleiben. Sondern dieses Versprechen, das gibst du für die Zeit, wo du keinen Bock mehr hast. Dieses Versprechen gibst du, wo du nicht bei ihr bleiben willst. Dieses Versprechen ist wichtig für den Tag, wo du wach wirst und alles in dir eigentlich raus möchte aus dieser Ehe. Okay, dieses Versprechen ist nicht für die guten Zeiten, sondern wir versprechen das einander für die schlechten Zeiten an den Tagen, wo wir nicht wollen. Und dieses Versprechen gibst du nicht nur vor anderen Menschen, sondern du gibst es auch noch vor Gott. Laut, hörbar, damit jeder das mitbekommt. Und ich will dir das so sagen, jede gute Beziehung braucht diese Verpflichtung von dir, dass du da bleibst, wenn es schwierig wird. Und ich sag dir, dieses Versprechen, ist manchmal und in einigen Ehen das Einzige, was eine Ehe zusammenhält. Es kann sein, dass du mit deiner Ehe an diesen Punkt kommst, wo alles, was ihr noch habt, dieses Versprechen ist. Aber ich will dich heute halt daran erinnern, dass du dieses Versprechen gegeben hast. Und es ist wichtig, dass du dieses Versprechen hältst. Weil solange ihr zusammenbleibt, und wenn es nur dieses Versprechen ist, das euch zusammenhält, solange kann Gott noch ein Wunder wirken. Solange kann Gott noch auftauchen und etwas in deinem Leben tun. Und einige von uns, hey, du musst das mal hören, beziehungsweise du musst heute eine Entscheidung treffen für deine Ehe. Wir nehmen die Scheidungskarte vom Tisch. Okay, die Karten werden nicht neu gemischt. Wisst ihr, was so Hammer ist im Hause Kruse? Wenn bei uns die Fetzen fliegen und Karin sauer auf mich ist und wir uns streiten, ich weiß, die geht nirgendwo hin. Ja, und sie weiß, ich werde nicht abhauen. Wir haben uns was versprochen. Und dieses Versprechen bringt uns immer wieder zusammen. Wir wissen das. Wir wissen, wir können jetzt nicht sauer aufeinander bleiben. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil wir gehen nirgendwo hin. So, ne? Das ist gar keine Option, dass wir jetzt weiter streiten, sondern wir müssen jetzt für unsere Ehe kämpfen. Wir müssen uns jetzt bemühen, wieder zusammenzukommen. Und einige von uns müssen einfach mal diese Scheidungskarte in der Ehe vom Tisch nehmen. Okay, vielleicht hast du das in deinem Kopf irgendwo, dass du denkst, hey, ja, die Karten können schon irgendwann neu gemischt werden und so. Nein, sie werden nicht neu gemischt, sondern Gott hat dir einen Partner gegeben und du hast versprochen, dabei zu bleiben. Und ich will dir so Mut machen, diese Entscheidung heute neu zu treffen. Hey, ich verpflichte mich neu. Und ich dachte so, vielleicht muss der ein oder andere das mal zu Hause neu sagen. Vielleicht musst du einfach mal deinem Ehepartner sagen, hey Schatz, weißt du eigentlich, dass ich nirgendwo hingehen werde? Das könnte so ein romantischer Moment heute sein, an eurem Sonntag. So, dass du sagst, Schatz, ich verspreche dir, ich bleibe an deiner Seite. Ich werde dir treu bleiben. Insbesondere, wenn ihr ständig streitet. Dass du mal sagst, Schatz, weißt du, ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe an deiner Seite, bis der Tod uns scheidet. Okay, ich werde mich nicht von dir scheiden lassen. Ich werde dich vielleicht umbringen, aber ich werde mich nicht von dir scheiden lassen. Ja, ich glaube, einigen von uns hilft das, einfach das mal so zu sagen. Okay, erinnere dich daran, du bist eine Verpflichtung eingegangen. Ich habe dieses Gespräch erst in der Seelsorge in den letzten zwei Wochen zweimal geführt und Menschen daran erinnert. Von daher ist es nicht weit weg, Freunde. Wir müssen uns daran erinnern. Wir haben was versprochen und Gott wird durch dieses Versprechen deiner Ehe neu wirken. Okay, das Zweite, was ihr tun solltet, damit die Ehe niemals endet, ist, feiert mal, dass ihr verschieden seid. Okay, feiert, dass ihr unterschiedlich seid. Ich war diese Woche im tiefen Sumpf der Internetforen über Scheidungen und habe mir so ein paar Sachen durchgelesen. Und eine Sache, die ich immer wieder gelesen habe, ist, wir trennen uns voneinander, wir sind einfach zu verschieden. Okay, wir sind einfach zu unterschiedlich. Vor der Ehe ist das oft so, dass Unterschiede ziehen sich an, ne? Gegensätze ziehen sich an, in der Ehe ist oft Gegensätze greifen sich an. Das, was du vor deiner Hochzeit richtig krass romantisch fandst so und so dachtest, oh, das ist so richtig toll, so, ne? In der Ehe kriegst du daran die Krise. Das ist oft so, ne? Ich meine, ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, umso mehr bin ich davon überzeugt, das ist ein Teil von Gottes Humor, Menschen, die unterschiedlich sind, zusammenzubringen. Der findet das witzig. So, der guckt, was passiert, wenn ich die zusammen. Weil das ist doch so. Ich meine, wer von euch würde sagen, er ist eher gesprächig? Jemand, der viel redet. Ich wette mit dir, du bist verheiratet oder wirst mit jemandem verheiratet sein, der eher ruhig ist. So, ne? Das ist so. Es gibt Menschen, die sind extrovertiert und laut. Du bist wahrscheinlich mit jemandem verheiratet, der so ein bisschen introvertiert ist. Ne? Wer von euch ist Frühaufsteher? Ich wette, du bist mit einer Nachteule verheiratet. Meine Frau, ich meine, ich stehe relativ früh auf. Meine Frau kommt abends um 8 erst so richtig in Fahrt. Ich penne um 9 auf der Couch ein. So, ne? Wir sind einfach verschieden. So, ne? Der eine will Geld sparen, der andere will Geld ausgeben. Der eine will ständig in Urlaub und der andere Person will ständig auf der Couch hocken. So, wir sind verschieden. Wenn meine Frau in den Schrank guckt und sagt, ich habe nichts zum Anziehen, dann meint sie, ich brauche neue Klamotten. Wenn ich in den Schrank gucke und sage, ich habe nichts zum Anziehen, dann meine ich habe keine sauberen Klamotten. So, ich soll euch sagen, das liegt nicht an meiner Frau, sondern daran, dass meine Wäschestapel ständig überall rumliegen. So, ne, wir sind einfach verschieden. Und du kannst die ganze Zeit über super irritiert darüber sein, dass ihr verschieden seid, oder du kannst es als Segen Gottes in deinem Leben annehmen. Wisst ihr, Gott hat Adam gesehen und gesagt, Adam, du brauchst eine Hilfe. So, ne? Und er hat nicht einen neuen Adam gemacht, sondern er hat jemanden geschenkt, der absolut anders ist als Adam, damit sie ihn ausgleicht und sie wirklich eine Hilfe in seinem Leben ist.
Und du solltest das neu feiern. Du musst nicht mit dir selbst verheiratet sein, um glücklich zu werden. Sondern du brauchst jemand anderes und jemand, der unterschiedlich ist. Anders als du. Okay, und das bringt uns so zum dritten Punkt. Arbeitet an eurer Kommunikation. Das ist so ein wichtiger Punkt. Wir werden nächste Woche komplett einmal darüber sprechen. Aber ich muss an meiner Kommunikation arbeiten. Echt. Ich gebe euch lieben Männer jetzt so, ne, weil wir alle im selben Boot sitzen wahrscheinlich oder viele von uns sitzen im selben Boot, einen wertvollen Tipp. Deine Frau will nicht die Überschriften, sie will die Details. Wenn ich nach Hause komme aus meinem Büro und meine Frau sagt, hey Schatz, wie war dein Tag? Wenn ich nicht auf Zack bin, dann gebe ich eine sehr dusselige Antwort, nämlich gut. Ja, ich meine, wenn David mich fragt, Krille, wie war dein Tag? Und ich sage, mein Tag war gut, dann war der Tag gut und das ist das Ende des Gesprächs. Aber wenn ich zu meiner Frau sage, der Tag war gut, dann sagt sie, na Schatz, gibt es da noch mehr Details zu dieser Geschichte? So, ne? Wie war dein Tag? Sie will wissen, Mann, mit wem habe ich geredet? Worüber habe ich gelacht? Was ist heute alles so passiert? So, ne? Wir mögen Überschriften, Frauen mögen die Details. Ich habe die Tage gelesen, dass die durchschnittliche Frau 30.000 Worte am Tag macht. Der durchschnittliche Mann 15.000. Ich habe meine 15.000 Worte verbraucht, wenn ich vom Büro nach Hause komme. Meine Frau hat ihre 30.000 Worte aufgebraucht für den Moment, wo endlich ein Erwachsener durch die Tür kommt. So, ne? Was das für mich bedeutet ist, ich muss mein Leben niederlegen. So, ich muss es lernen zu kommunizieren. Und meine Frau stellt sicher, dass im Hause Kruse ordentlich kommuniziert wird. Sie setzt sich mit mir hin und sagt so, jetzt erzählst du mir mal von deinem Tag. So, und jetzt erzähle ich dir von meinem Tag. Und jetzt reden wir darüber, was wird in den nächsten Tagen für unser Leben wichtig sein. So. Ich habe uns Männer mal die 5 romantischsten Wörter der ganzen Welt mitgebracht. Das sind Wörter, die dich unwiderstehlich sein lassen für jede Frau. Und zwar die hier. Und was ist dann passiert? Ja, du willst sie nicht sagen, aber sie will sie hören. Sie wird sehr glücklich sein, wenn wir das sagen. Hey, nächste Woche wird wichtig für unsere Ehen. Wir müssen daran arbeiten, ordentlich miteinander zu kommunizieren. Okay, vielleicht ist das eine Sache, die du heute mitnimmst aus dieser Predigt heraus. Dass du dem Herzen deiner Frau dienst mit deiner guten Kommunikation. Und wir es lernen, zusammenzukommen in der Art und Weise, wie wir miteinander reden und einander ans Herz lassen und an die Seele. Okay, das vierte ist Zärtlichkeit. Es ist wichtig zu verstehen, dass Männer und Frauen dieses Wort lesen, aber etwas anderes meinen. Okay, für Frauen ist Zärtlichkeit eine Atmosphäre, für Männer ist Zärtlichkeit ein Event. Deine Frau hat den Wunsch, dass Zärtlichkeit eine Atmosphäre ist, die die ganze Beziehung umgibt, die euer ganzes Zuhause umgibt. Okay, das ist wichtig für eine Frau. Ich habe auch wieder diese Woche darüber geredet mit meiner Frau. Zärtlichkeit ist viel mehr als einfach nur Sex. So, Zärtlichkeit sind liebevolle Worte. Es ist, dass du dich kümmerst um deinen Haushalt und die Reparaturen im Haus. Es ist, dass du zärtliche Berührung schenkst ohne Sex. Manche Männer hier wissen gar nicht, wovon ich rede. So, ne? Einfach ein Klima in deinem Zuhause zu schaffen, in dem deine Frau emotionale Wärme empfindet, sodass dass du da bist und aufmerksam bist. Das ist Zärtlichkeit, wie deine Frau sie braucht und sie sich wünscht. Und dein Mann hat auch Vorstellungen von Zärtlichkeit, aber die sehen ein bisschen anders aus. Aber beides ist sehr, sehr wichtig in unserer Ehe. So, und ich habe mit meiner Frau geredet und ich habe gleich einen guten Tipp vom Ehepaar Kruse für dich, okay? Wir sind seit 13 Jahren zusammen, seit 11 Jahren verheiratet, wir haben 2 Kinder und seit 3,5 Jahren nicht geschlafen. Das sollte ein Bereich in deinem Leben sein, der nicht von deinen Gefühlen bestimmt ist. Okay, ich meine, diese Atmosphäre ist wichtig und Verliebtsein ist wichtig, aber wenn du diesen Bereich in deiner Ehe nur von deinen Gefühlen bestimmen lässt, dann kann es sein, dass bald nichts mehr los ist in diesem Bereich in deiner Ehe. Weißt du, Leidenschaft und Zärtlichkeit und all diese Dinge sind wie ein Feuer. Das Feuer kann nichts dafür, wenn es ausgeht. Du kannst was dafür, wenn es ausgeht. So, ne, du musst losgehen, ein bisschen Holz reinschmeißen. Und ich glaube, das ist so das Wort des Herrn für einige von uns heute. So, ne, dass wir zusehen. Wisst ihr, jemand meinte mal, der Teufel versucht alles vor der Ehe, um Menschen miteinander ins Bett zu bekommen. Und er versucht alles in der Ehe, um Menschen aus dem Bett herauszuhalten. Weil er genau weiß, hey, Zärtlichkeit und Sex, das ist nicht, das ist etwas, das uns miteinander verbindet auf der tiefsten emotionalen Ebene. Uns ist wichtig, dass dieser Bereich in unserer Ehe intakt ist und gut ist, aber wir können einiges dafür tun mit guten Entscheidungen, die wir treffen. Okay? Und das Fünfte, was ich dir sagen möchte, ist das hier. Stellt Jesus ins Zentrum eurer Ehe. Okay, wie wirst du eine Ehe haben, eine Liebe haben, die bleibt? Du musst Jesus ins Zentrum stellen. Jetzt sagst du, Krille, du bist Pastor, du musst das ja sagen. Nichts anderes habe ich erwartet. Aber Tatsache ist das so, wir lesen im Psalm 127, Vers 1, wenn der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Weißt du, du kannst nicht meinen, eine gute Ehe zu führen und den ausklammern aus deiner Ehe, der die Ehe erfunden hat. Sondern Jesus hat die Ehe erfunden. Okay, er hat sich gedacht, wie das so laufen soll. Von daher brauchst du seine Prinzipien und das, was er über die Ehe sagt, im Zentrum deiner Ehe. Du brauchst ihn. Wenn er nicht baut, dann baust du deine Familie umsonst, dann baust du deine Beziehung umsonst, dann baust du deine Ehe umsonst. Weißt du, es muss so laufen, wie er es sich in deiner Ehe gedacht hat, sonst wird es nicht laufen. Und es gibt ein Wort in der Bibel, das beschreibt, wie Gott sich die Ehe gedacht hat. Und das ist das Wort Bund. Okay, schreib dir das vielleicht mal irgendwo an deinen Gottesdienstzettel. Es ist das Wort Bund. Gott sieht unsere Ehen als ein Bund. Und zwar genau genommen als ein Blutsbund. Wenn du ins Hebräische gehst, dann wirst du sehen, dass das Wort Bund kommt vom hebräischen Wort Berit und meint eigentlich schneien. Ein Bund wurde nicht geschlossen, sondern ein Bund im Alten Testament und im Neuen Testament wurde geschnitten. Das war eigentlich eine recht grausame Angelegenheit. Du hattest so einen Vertragspartner oder so, ne? Jemand oder beziehungsweise jemanden Kollegen, wo du gesagt hast, hey, wir wollen mehr als einen Vertrag, wir schließen jetzt miteinander einen Bund, einen Friedensbund, was auch immer, unsere Familien kommen zusammen, irgendwie einen Bund. Und du hast einen Rind genommen und das in der Hälfte durchgeschnitten. Okay, und dann hast du die eine Rinderhälfte auf die Seite gepackt, die andere Rinderhälfte auf diese Seite gepackt. Und dann hattest du diesen Typen da und du hast gesagt, hey, wir schließen jetzt einen Bund miteinander, hast die Schuhe ausgezogen und ihr seid gemeinsam über dieses Rind gelaufen. Recht widerliche Angelegenheit. Okay, und dann hat man sich am Ende des Rindes zusammen angeguckt, man hat sich in die Augen geguckt und hat gesagt, ich verspreche dir, ich werde diesen Bund halten. Und jetzt kommen die wichtigen Worte. Okay, wenn ich ihn nicht halte, dann soll es mir so gehen wie diesem Rind. Das war ein Bund. Okay? Und jetzt ist es so krass, dass die Bibel die Ehe nicht als etwas Optionales sieht, sondern als einen Bund. Gott bringt uns zusammen in so einem Bund. Gott hat ständig auch Bünde geschlossen. Ich meine, wir haben einen Bundesgott. Ne? Gott hat einen Bund geschlossen mit Abraham, Isaak, Jakob, David. Gott hat einen Bund geschlossen mit Noah. Nach dieser Flut sagt er, hey Noah, ich schließe einen Bund mit dir. Und das Zeugnis des Bundes ist der Regenbogen, ich werde diese Erde nie wieder vernichten. Gott sagt, ich schließe einen Bund mit dir. Und er hätte immer wieder Grund gehabt, mittlerweile diese Erde zu vernichten, weil wir sind dieselbe Saubande wie damals so. Ne? Wir haben es genauso vergeigt, aber er sagt, hey, ich habe einen Bund geschlossen, ich werde es nicht tun. Und nun taucht Jesus auf und ich will dir mal zeigen, was er sagt. In Lukas 22. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Okay, in Jesus schließt Gott einen neuen Bund mit uns. Weißt du, Gott sieht die Beziehung zu dir nicht als optional. Gott guckt nicht, wie du dich so schlägst und überlegt, so, ob er dein Gott bleibt oder ob er dein Vater bleibt im Himmel. Sondern von Gottes Seite aus ist im Bund alles geritzt. Er sagt, hey, ich stehe zu diesem Bund und ich bleibe bei dir, egal was du tust, egal wie du dich verhältst. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Und genauso sieht Gott unsere Ehen. Okay, Gott sieht unsere Ehen als einen Bund. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft und auch viele Menschen in der Kirche die Ehe eher behandeln wie einen Vertrag. Und ich habe dir mal den Unterschied mitgebracht zwischen einem Bund und einem Vertrag. Okay, die Definition für einen Vertrag ist die hier. Du beschützt deine Rechte und limitierst deine Pflichten. Okay, das ist, was ein Vertrag ist. Bei einem Vertrag geht es darum, wie viel muss ich selbst einsetzen, damit ich wie viel bekomme. Ich überweise jeden Monat 9,99 Euro, nee, die holen sich das von meinem Konto, an Vodafone. Ich habe einen Vertrag mit denen, okay, ich gebe ihnen 9,99 Euro, dafür geben die mir, glaube ich, 5 GB Internet. Ja, und eine Flatrate. So, ich setze etwas ein, aber dafür bekomme ich auch etwas. Und das ist, wie viele Menschen Ehe behandeln. Okay, ich bin bereit, so und so viel einzusetzen, aber dafür erwarte ich auch etwas von dir. Okay, ich erwarte, dass du mich glücklich machst. Ich erwarte, dass du auf meine Bedürfnisse eingehst. Ich erwarte, dass du von deiner Seite mehr kommt. Und wenn das nicht kommt, dann bin ich raus aus der Nummer. Ne, dann kündige ich den Vertrag. Wenn Vodafone mir diesen Kram nicht gibt, dann kündige ich den Vertrag. Und das ist, wie viele Menschen denken, wie eine Ehe zu laufen hat. Okay, wenn nicht genug von deiner Seite kommt, dann bin ich auch nicht bereit, noch mehr einzusetzen. Und weißt du was? Dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr, wir kündigen den Vertrag. Aber im Bund ist ganz anders. Schaut mal, in einem Bund heißt es, ich gebe meine Rechte auf und verpflichte mich. Weißt du, in einem Bund sagst du, hey, ich habe Recht auf gar nichts, sondern ich habe ein Ziel und einen Fokus, ich halte den Bund. Auch wenn das bedeutet, dass ich gerade für eine Zeit nicht glücklich bin, solange wir an unserem Bund arbeiten, auch wenn das bedeutet, dass ich Nachteile habe, ich tue alles in meiner Macht Stehende, um diesen Bund aufrechtzuerhalten. Weißt du, das ist, wie Jesus uns liebt. Jesus ist aufgetaucht und hat nicht gesagt, hey, ich bin gekommen, damit ihr mir dient, sondern er kam und hat gesagt, hey, ich bin gekommen, um euch zu dienen. Das ist mein Bund. Ich komme, um euch zu dienen. Und das ist, was ich Karen versprochen habe am Tag unserer Hochzeit. Ich habe ihr gesagt, hey, ich lege mein Leben nieder, um dir zu dienen. Wisst ihr, die glücklichste Ehe der Welt ist die Ehe, wo zwei Diener miteinander verheiratet sind. Weil es ständig darum geht, hey, wie kann ich dich heute glücklich machen? Was kann ich tun, damit es deinem Herzen und deiner Seele gut geht? Wie kann ich deine Bedürfnisse stillen? Hammer-Ehe, wo der eine schaut nicht ständig darauf, hey, wie hole ich das meiste raus und Hauptsache mir geht's gut, sondern stell dir vor, wie eine Ehe aussieht, wo zwei Diener einander lieben. Die furchtbarste Ehe, die es gibt, ist die, wo zwei Egoisten einander lieben. Wo man ständig schaut, hey, was kannst du für mich tun? Aber das ist, wie die Bibel unsere Ehen versteht, hey, zwei Menschen, die sich dienen und lieben. Wir lesen Philipper 2, das hier. Macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die des anderen und für das, was sie tun. Weißt du, darum geht es in einem Bund. In einem Bund geht es, hey, wie kann ich mein Leben niederlegen, um dir zu dienen? Wie gesagt, jetzt hörst du diese Dinge so und du sagst dir, okay, aber ich bin da nicht. Ich höre das und sehe, das ist richtig, aber wie kann ich so eine Liebe in meinem Leben entwickeln? Ich will dir zwei Prinzipien geben, die diesen ganzen Dingen, die du gerade gehört hast, eine unglaubliche Kraft geben werden. Okay, das allererste ist das hier. Liebe ist kein Gefühl, die Liebe ist eine Entscheidung. Ich sage das immer wieder und du hast mich das schon oft sagen hören, aber immer noch, weil ich werde da auch nicht ruhig drüber werden, weil ich immer noch darüber entsetzt bin, wie viele Menschen ihr Leben auf Grundlage ihrer Gefühle leben und nicht auf Grundlage von Entscheidungen, die sie über ihr Leben treffen. Hey, wenn ich nach meinen Gefühlen leben würde, dann wäre ich schon lange nicht mehr Pastor dieser Gemeinde. Mit meinen ersten Schwierigkeiten hier wäre ich stiften gegangen. Aber unsere Gefühle belügen uns. Du musst das wissen. Deine Gefühle belügen dich. Liebe ist aber kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Okay, bei uns zu Hause im Hause Kruse lebt Paul, mein großer Sohn. Ich liebe den Typen von ganzem Herzen, aber ab und zu hätte der mal einen Klaps verdient. So, ne? Der kann so ein paar Knöpfe drücken, die bringen einen zur Weißglut. Doch mein Job als Vater ist es nun, dem Jungen nicht zu geben, was er verdient, sondern ihm zu geben, was er braucht. Weißt du, das auch war in deinen Ehen, in deiner Ehe, in eurem Miteinander. Du gibst deinem Ehepartner nicht das, was du fühlst. Du gibst deinem Ehepartner, was er verdient und was er braucht. So, Gott liebt uns so. Gott sei Dank gibt Gott mir nicht, was ich verdiene. Sondern Gott sei Dank gibt er mir, was ich brauche. Gott behandelt uns nicht so. Schaut mal, in Kolosser 3, Vers 14 lesen wir deshalb das hier. Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Unterstreich mal, zieht die Liebe an. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Ist das nicht der Hammer, dass Paulus hier sagt, hey, du kannst die Liebe anziehen wie so eine Jacke. So, ne? Du kannst einfach dich dafür entscheiden. Du gehst hin und ziehst sie an. Du sagst, nein, ich werde nicht mit Wut reagieren, ich ziehe die Liebe an. Ich werde nicht mit Zorn und Ablehnung und Abweisung reagieren, ich werde dir nicht die kalte Schulter zeigen, sondern ich ziehe die Liebe an. Ich entscheide mich jetzt dafür, zu lieben. Auch wenn du es vielleicht nicht verdient hast, aber weil du es brauchst und weil unsere Ehe es braucht. Von daher, hey, Liebe ist kein Gefühl. Die Liebe ist eine Entscheidung. Und ich sagte, je öfter du dich für die Liebe entscheidest, umso mehr wirst du erleben, wie die Gefühle folgen. Okay? Unsere Entscheidungen leiten unser Leben und unsere Gefühle folgen unseren Entscheidungen. Und das wird auch wahr werden in deiner Ehe. Hey, triff gute Entscheidungen von heute an mit deinem Ehepartner. Sag, hey, vielleicht habt ihr dieses Gefühl nicht mehr. Kein Problem. Trefft Entscheidung. Trefft Entscheidung, dass ihr ausgeht. Trefft Entscheidung, dass ihr zärtlicher seid, mit mehr miteinander kommuniziert. Trefft diese Entscheidung, dass ihr genau besser redet. Und ihr werdet merken, wenn eure Entscheidungen leiten, werden eure Gefühle dem folgen. Und das Zweite, was ich unbedingt sagen möchte, ist das hier. Je mehr Liebe du empfängst, umso mehr Liebe kannst du geben. Schaut mal, wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Weißt du, ich habe die Woche so über diesen Vers nachgedacht. Ich kenne mich so. Ich verspreche, ich tue mein Bestes, auf eine Art und Weise zu leben, das euch ein Vorbild ist und Gott die Ehre macht. Aber ich habe so meine Fehler. Und ich lese das hier, wie Gott uns geliebt hat. Und weißt du, warum ich Jesus so liebe? So, wenn ich ans Kreuz denke und an all die Dinge, die da passiert sind. Ich meine, Jesus wurde bespuckt. So. Ich finde, das ist das eine, wenn dich jemand hasst. Es ist aber etwas anderes, wenn er kommt, dir ins Gesicht schlägt und dich bespuckt. Und die Bibel zeigt uns, dass während sie diese Dinge getan haben mit ihm, er ihn vergeben hat. Die Bibel zeigt uns, dass während sie die Nägel durch seine Hände geprügelt haben, er ihn vergeben hat. Und ich schaue auf mein Leben und ich sehe diese Liebe dort. Wisst ihr, dass während ich untreu bin, und während ich die Dinge tue, von denen ich weiß, dass Jesus sie nicht möchte, vergibt er mir. Und er gibt mir diese Liebe. Er flutet mein Herz mit dieser Annahme. Und wann immer ich in meinem Leben zu Jesus geschaut habe, habe ich ihn mit offenen Armen vorgefunden. Noch nie gesehen, dass Jesus so da stand. Noch nie erlebt, dass er die Augenbraue gehoben hat. Sondern wann immer ich zu ihm geguckt habe, aus egal in welchem Loch ich auch war, seine Arme waren weit offen. So, ich habe ihn noch nie anders erlebt. Ich konnte immer kommen, mein ganzes Leben lang. So. Wisst ihr, und je mehr wir von dieser Liebe ergriffen sind, je mehr wir das verstanden haben, dass Gott uns so liebt, umso mehr können wir diese Liebe geben. Aber du kannst nicht geben, was du selbst nicht besitzt. Du musst erst diese Liebe besitzen. Es muss dich ergriffen haben. Du musst davon gepackt sein. Hey, ich weiß, hier sind Leute, und hier hören mir Leute zu, du denkst, hey, ich habe es vergeigt in Sachen Beziehung. Vielleicht bist du geschieden. Egal wie es aussieht, und du sagst, hey, ich kann nicht in die Kirche kommen, ich bin kaputt. Ich habe es vergeigt in diesen Dingen. Ich will dir heute was sagen. Hey, wenn du hierher kommst, weil du kaputt bist, wir werden dich mehr lieben als jemals zuvor. So echt, wir werden dich so hart lieben, gerade wenn du es vergeigt hast in diesen Bereichen. Warum? Weil wir alle in Jesus eine Liebe erfahren haben, die wir bekommen haben, als wir es nicht verdient haben. Wir alle wurden von Jesus geliebt, als wir kaputt waren. Und jeder von uns hat es verdient, geliebt zu werden, wenn er einen schlechten Tag hat. Und daher, egal wie deine Sünde heißt, egal welches Label du trägst, egal was Menschen aus dir gemacht haben, du bist herzlich willkommen, in die Kirche zu kommen. Wir werden dich lieben. Warum? Weil wir alle kaputt sind. Wir haben alle einfach diese Liebe erfahren. So, dass das eine, was mich anders sein lässt als vielleicht andere da draußen, ist, dass ich diese Liebe etwas früher erfahren habe. So, und diese Liebe schon länger in meinem Leben ist und in meinem Herzen wirkt. Aber wir haben alle unsere Baustellen. So, von daher, das ist so diese eine Sache, auch in unseren Ehen, wenn wir draufschauen und gucken, hey, Dinge laufen nicht gut. Was sollst du heute machen? Was sollst du aus dieser Predigt machen? Du hast eine Menge gehört und ich habe mir das schon gedacht. Ich gebe dir einfach 5 Punkte und der Heilige Geist wird den Rest in deinem Herzen tun. Was kannst du jetzt damit machen? Du nimmst diese Sache und sagst, hey, von heute an. Weißt du, ich schaue nicht zurück. Ich schaue nicht zurück auf die Fehler und Verletzungen. Ich grabe nicht diese alten Geschichten aus, sondern von heute an schauen wir nach vorne. Und wir sagen heute, Herr, wir entscheiden uns, diese Dinge zu tun. Wir entscheiden uns, dich neu ins Zentrum unserer Ehe zu stellen. Wir entscheiden uns, einander zu vergeben und anzunehmen in dieser Liebe, die wir von dir erfahren haben. Wir lassen unser Herz täglich füllen mit deiner Liebe, damit wir diese Liebe weitergeben können. Und das ist, was du aus dieser Predigt unbedingt machen solltest. Okay, dass du nicht auf Anklage hörst und Verdammnis, sondern dass du sagst, hey, ich treffe heute die Entscheidung. Von heute an wird es anders werden. Heute gebe ich mir mehr Mühe. Okay, heute entschuldige ich mich bei meinem Partner. Heute arbeiten wir an dieser Sache. Von heute an, Jesus, gehe ich mit dir in diese Richtung. Hey, ich will für all diejenigen gleich beten, die vielleicht sagen, ich habe diese Liebe Jesu noch nie in meinem Herzen erfahren. Weil die Tatsache ist, du kannst nur geben, was du selbst empfangen hast. Ich habe das gerade gesagt. Und diese Liebe ist für dich da. Jesus steht mit weit ausgestreckten Armen da und lädt dich ein zu kommen. Weißt du, du musst nicht erst gut genug sein, du musst nicht erst fromm genug sein. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er wartet nicht darauf, bis du würdig genug bist zu kommen, sondern egal wie kaputt du bist, egal wie deine Geschichte aussieht, jeder ist herzlich willkommen, zu Jesus zu kommen. Und er wird dein Leben nehmen. Und er wird dich neu machen und er wird dir ein neues Herz schenken und du wirst Leben haben und alles wird neu sein. Nicht, weil du es verdienst, sondern weil er dich so liebt. Und wenn du das heute willst, dann lade ich dich ein, einfach mit mir zu beten. Vielleicht wollen wir alle die Augen zu machen. Und auch wenn du so zu Hause mir zuhörst auf deiner Couch, vielleicht willst du deine Augen zu machen und wir gehen gemeinsam ins Gebet. Und gerade wenn du das jetzt willst, wenn du Jesus in dein Herz einladen willst, wenn du erleben willst, wie die Liebe Gottes dein Herz flutet, dann ist das wirklich ein Gebet von dir entfernt. Und ich will dich dorthin führen. Ich will dir die Worte dafür geben und vielleicht willst du dir diese Worte einfach nehmen und sie zu den Worten deines Herzens machen. Und vielleicht wollt ihr als Kirche jeden Einzelnen darin unterstützen, der das zum allerersten Mal in seinem Leben betet. Wenn wir gemeinsam sagen, Herr Jesus Christus, ich höre heute von deiner Liebe und ich bete, dass ich sie erlebe. Bitte fülle mein Herz mit deiner Liebe. Mit deiner Vergebung, mit deiner Annahme, mit deiner Gnade. Vergib mir meine Sünde. Vergib mir meine Fehler. Und wasch mich rein durch dein Blut. In diesem Moment empfange ich deine Liebe und ein neues Leben. Ich will für dich leben und ich will mit dir durch dieses Leben gehen und dir dienen ein Leben lang. Im Namen Jesu. Herr Jesus Christus, wir danken dir auch für diesen wunderbaren Morgen, wo du in jede einzelne Ehe unserer Kirche hineingesprochen hast. Herr, ich segne jedes Ehepaar insbesondere in unserer Kirche in diesen Tagen. Ich bete, Vater, dass wir Ehen haben, die wirklich sich auszeichnen durch deine Liebe in unserer Mitte. Vater, dass wir die Gnade bekommen, unseren Ehepartner so anzunehmen, wie du uns angenommen hast. Herr Jesus Christus, dass wir das Gold ineinander sehen und die Liebe echt in unserem Herzen neu aufblüht. Ich bete insbesondere für all die Paare, die in Krisen stecken und in Nöten sind und wo Dinge einfach kaputt sind. Herr Jesus, wir beten, dass du etwas ganz Neues schaffst. Jesus, dass jetzt heute an diesem Tag etwas Neues aufbricht. Herr, und diese Paare neu zueinander finden. Und wir die Kraft haben, von heute an Entscheidungen zu treffen, die unsere Ehe und unsere ganze Familien und Leben verändern werden. Im Namen Jesu. Amen. Hey, lass uns mal Jesus einen riesen Applaus geben für das, was wir heute Morgen im Leben von Menschen getan haben.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.